Podcast der Salzburger Landeskliniken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Salzburger Landeskliniken, heute in unserer Reihe Medizin und Forschung. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Wolfgang Fürweger. Heute widmen wir uns einem Thema, das gleichermaßen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch für Patientinnen und Patienten von großer Bedeutung ist, der klinischen Forschung. Da gibt es unendlich viele Fragen, was genau bedeutet eigentlich medizinische Forschung? Welche Arten von medizinischen Studien gibt es? Wie laufen diese Studien ab? Wer darf eigentlich forschen? Wozu braucht es dazu Ethikkommissionen, gesetzliche Vorgaben und so viel Dokumentation? Und nicht zuletzt, welche Rolle spielt dabei das Clinical Research Center Salzburg, kurz CRCS? Antworten auf all diese Fragen gibt uns heute Professor Florian Lagler. Er ist ein versierter Kinderarzt, selbsterfahrener Forscher und einer der Geschäftsführer des CRCS. Das CRCS, vorab noch, unterstützt sowohl die industrielle Forschung, etwa durch Pharmaunternehmen, aber auch zunehmend die akademische Eigenforschung, etwa an der Paracelsus Medizinischen Universität oder am Uniklinikum bei uns in Salzburg. Herr Professor Lagler, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ist mir eine Freude.
Herr Professor Lagler, ich habe einmal in einem Vortrag sinngemäß den Satz gehört, in der Wissenschaft kann man keine Entdeckungen machen, ohne herumzuirren. Umgekehrt könnte man auch sagen, man kann lange herumirren, ohne eine Entdeckung zu machen. Wenn wir jetzt über klinische Forschung und Studien sprechen, ist so eine Studie quasi so eine Art Landkarte, die den Weg aus dem Labyrinth der Forschung zeigt?
Ja, das Bild passt eigentlich ganz gut, muss man sagen. Ich würde aber eher sagen, es zeigt den Weg aus der Ungewissheit, denn in der Medizin hat man meistens mehrere Optionen, sei es jetzt im therapeutischen Sinne, also bei Behandlungen oder auch in diagnostischen Verfahren, gibt es meistens mehrere Möglichkeiten. Und eine zentrale Fragestellung bei klinischer Forschung ist immer, was ist die für eine genau definierte Situation beste Vorgehensweise?
Vielleicht können wir am Anfang abklären, was versteht man eigentlich genau unter klinischer Forschung? Wenn Forschung ist klar, aber was ist das Klinische daran?
Das Klinische daran lässt sich eigentlich ganz leicht erklären. Bei klinischer Forschung geht es immer um Menschen, um menschliche Proben oder Daten von Menschen.
Da hat natürlich sofort, zieht es jedem sozusagen die Gänsehaut auf, Menschenforschung und Datenschutz, Thema Datensicherheit. Ist natürlich ein großes Thema, werden wir heute noch ausführlich sprechen. Und ab wann spricht man überhaupt von Forschung im medizinischen Kontext? Also wo beginnt sozusagen die Untersuchung und wo beginnt das Forschen am Menschen?
Ja, das ist eine gute Frage. Und tatsächlich sind sich viele Forschende nicht ganz im Klaren, wo diese Grenze zu setzen ist. Lassen Sie es mich so erklären. Wir sind ja auch in der klinischen Routine, also im Gegenmodell quasi zur klinischen Forschung, also in der Routineversorgung der Patienten versuchen wir es immer bestmöglich zu machen. Wir überprüfen die Qualität unserer Maßnahmen sehr genau. Nun, was macht die Forschung im Eigentlichen aus? Das ist der Erkenntnisgewinn. Und zwar ein Erkenntnisgewinn im Sinne einer Information, die auch Dritten zugutekommen kann. Die medizinischen oder wissenschaftlichen Publikationen sind ein ganz elementarer Anteil der klinischen Forschung. Das bedeutet, man hat eine systematische Vorgehensweise, also einen ganz genauen Plan, wenn Sie so möchten, aus dem Wald heraus, aber jedenfalls einen ganz genauen Plan. Den verfolgt man, um dann auch mit mathematisch überprüfbarer Gewissheit die beste Vorgehensweise herauszufinden. Und das publiziert man, also veröffentlicht man in Forschungspublikationen, in Aufsätzen, wenn Sie so möchten, in einer Art und Weise, sodass auch andere klinische Teams, andere Forscherinnen davon profitieren können. Und das ist der Kernunterschied zwischen Forschung und klinischer Versorgung. Auch die klinische Versorgung muss bestmöglich sein und bei der Forschung können andere mitlernen.
Und was unterscheidet jetzt klinische Studien, das Thema ist auch schon gefallen, von anderen Studienformen?
Klinische Studien, das ist im Prinzip die systematische Vorgehensweise, mit der man die Daten zu solchen Fragestellungen erhebt. Das heißt, es sind entweder Daten, die schon vorliegen, zum Beispiel in Patientenakten, oder eine systematische, wir nennen das prospektive Vorgehensweise, also der Plan, Daten zu sammeln und in systematischer Art und Weise dann auszuwerten. Und das nennt man eine klinische Studie.
Und daraus wieder Erkenntnis zu gewinnen für die Zukunft.
Ganz genau.
Sie haben vorher erwähnt, medizinische oder klinische Forschung beschäftigt sich mit Menschen, mit Daten von Menschen, mit Proben von Menschen. Ich nehme an, das ist auch der Grund, warum das alles so strengstens geregelt ist.
Ja, selbstverständlich. Also dabei geht es in der Regel um personenbezogene Daten und sogar um ganz besondere personenbezogene Daten, Gesundheitsdaten. Diese genießen in unserer Gesetzgebung einen besonders hohen Schutz und deswegen gibt es sehr anspruchsvolle Datenschutzregeln, die hier penibelst genau einzuhalten sind.
Und hier kommt vermutlich auch die sogenannte Ethikkommission ins Spiel.
Ja, das ist richtig. Der Datenschutz und das Einhalten der Interessen, das Wohl der Studienteilnehmenden, häufig sind das Patienten, manchmal auch gesunde Freiwillige, das ist eine der zentralen Aufgaben der Ethikkommissionen. Die Ethikkommission begutachtet aber nicht nur die Vor- und Nachteile für die Studienteilnehmenden, die Risiken etwa, sondern darüber hinaus auch, welche Art von Erkenntnisgewinn durch die Studie ermöglicht wird. Das bedeutet, man schaut genau hin, ob insgesamt die Studie so geplant ist und aufgesetzt ist, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die man damit sammelt, den Aufwand und die Risiken für die Teilnehmenden rechtfertigen.
Also das heißt, der Zweck darf nicht, oder die Mittel dürfen nicht zum Zweck werden.
So ist es, ja. Genau.
Ich nehme an, es gibt auch weitere sehr strenge gesetzliche Vorgaben. Also ich denke zum Beispiel an Arzneimittelstudien, Medikamentenstudien, Medizinproduktestudien für neue etwa Orthesen oder Gehhilfen und so weiter. Da wird es ja auch noch einige zusätzliche Punkte geben, die zu berücksichtigen sind.
Ja, das ist vollkommen richtig. Sie haben da Bereiche herausgenommen, die besonders reguliert sind. Die sogenannten klinischen Prüfungen, das sind also spezielle Studien, bei denen es um Medizinprodukte, also Orthesen oder Prothesen, es kann aber auch ein Kernspintomograf oder ein diagnostisches Verfahren sein, das als Medizinprodukt untersucht wird, diese klinischen Prüfungen, aber auch Arzneimittelprüfungen, also klinische Prüfungen zu Arzneimitteln, die unterlegen sehr strengen Regeln. Und das geht darauf zurück, dass vor etwa 50, 60 Jahren noch die Regeln für das auf den Markt bringen von Arzneimitteln noch nicht so weit fortgeschritten waren. Und dann kam es zum Beispiel zu dem allgemein bekannten Contagan-Fall, also zu dieser Katastrophe, in der ungeborene Kinder durch ein Arzneimittel, das die Mütter während der Schwangerschaft eingenommen haben, zu Schaden gekommen sind. Das war ein Initialfall, der letzten Endes zu einer sehr umfassenden Überarbeitung der Regeln und Rechtsgrundlagen geführt hat. Und heute ist dieser Bereich sehr genau festgelegt. Aber es gibt auch andere Formen von klinischen Studien, zum Beispiel epidemiologische Studien, wo also keine Therapie oder kein aktives Eingreifen im Sinne einer Intervention untersucht wird, sondern beispielsweise beschrieben wird, wie unterschiedliche Krankheitsformen mit einem eher früheren oder späteren Erkranken oder Versterben zusammenhängen.
Ich glaube, spätestens seit der Corona-Pandemie haben wir alle mal was von Phase 1, Phase 2, Phase 3 Studien genannt, von Probanden, von Vergleichsstudien und so weiter. Ich habe auch mal gehört, sozusagen, die randomisierte, kontrollierte Doppelblindstudie sei der Goldstandard aller Studien und man muss sozusagen versuchen, diesen zu erreichen. Vielleicht können Sie uns ganz kurz sagen, was hat es mit diesem Goldstandard auf sich?
Ja, also die randomisiert kontrollierte Studie gilt tatsächlich als Goldstandard. Und wieso ist das so? Also es ist so, dass natürlich neben dem eigentlich zur Untersuchung anstehenden Element, also sei es ein Arzneimittel oder eine andere Therapieform, auch andere Faktoren darauf Einfluss nehmen können, wie die Patienten reagieren, wie das Outcome, sagen wir, der Patienten ist. Diese sogenannten Störfaktoren oder Confounder können unter Umständen die Ergebnisse einer Studie stark beeinträchtigen. Das bedeutet, wenn man es dem Zufall überlässt, ob die eine Hälfte der Patienten eben das Medikament nimmt oder welche andere Hälfte dann die Kontrollmaßnahme nimmt, dann wird man unter Umständen solche Einflussgrößen mit dabei haben. Und der Blick auf die Ergebnisse ist dadurch getrübt. Also wir sprechen, wie gesagt, von Verzerrung oder von Confoundern. Nun, die Randomisierung bedeutet, dass wenn man zwei Gruppen miteinander vergleicht, zum Beispiel die Behandlungsgruppe und die Kontrollgruppe, die entweder ein Placebo bekommt, also eine Tablette ohne Wirkstoff oder eine andere Kontrollmaßnahme, dass diese Zuteilung zur einen oder zur anderen Studiengruppe randomisiert, das heißt rein zufällig erfolgt. Wenn nun randomisiert die Gruppenzuteilung erfolgt und die Stichprobengröße, also die Gruppengröße, die Anzahl der Teilnehmenden, die entweder die eine oder die andere Behandlung bekommen, groß genug sind, dann können wir davon ausgehen, dass zwar die einzelnen Menschen in der Gruppe nach wie vor unterschiedlich sind, wir haben keine Klone, wie es zum Beispiel im Tierversuch möglich wäre, dass aber die Gesamtmerkmale Alter, Geschlecht, Zusatzerkrankungen, Risikoverhalten, Rauchen oder Lifestyle und Ähnliches zu gleichen Teilen auf beide Gruppen verteilt sind. Das heißt, die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Ursache, also beispielsweise dem Medikament und der tatsächlich daraus resultierenden Wirkung, geht sehr viel genauer. Und deswegen sind die randomisiert kontrollierten Studien, gelten sie als Goldstandard.
Aber letztliche hundertprozentige Gewissheit wird es in der Medizin gegeben.
Das ist richtig und es ist natürlich auch so, dass jede Vorgehensweise und so auch die Goldstandard-Vorgehensweise der randomisiert kontrollierten Studien Vor- und Nachteile haben. Also eine Sichtweise, wie sie teilweise verbreitet ist, dass lediglich randomisiert kontrollierte Studien zum Erfassen der tatsächlichen Zusammenhänge, also zum Erarbeiten von Erkenntnisgewinn geeignet sind, das wäre verfehlt. Man muss sehr genau beobachten, welche Fragestellung oder genau berücksichtigen, welche Fragestellung man bearbeitet und die dazu passende Methode auswählen.
Und wenn ich es richtig verstehe, brauche ich dazu auch eine große Anzahl von Menschen, mit denen ich diese Tests machen kann. Also was bei seltenen Krankheiten per se schwierig wird, weil die sind ja selten.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Gerade bei kleineren Studienpopulationen, sagen wir dazu, also bei kleineren Bevölkerungsgruppen, wo es nicht leicht fällt, eine ausreichend große Anzahl zu rekrutieren für solche Studien, da braucht man etwas differenziertere Vorgehensweise. Man braucht passende Studiendesigns, das heißt also passende Vorgehensweisen, wie man auch bei sehr seltenen Erkrankungen oder auch bei Erkrankungen im Kindesalter, da gibt es meistens auch nicht so viele Patienten, wie man auch in solchen Situationen verlässliche Studiendaten gewinnen kann.
Wenn ich es richtig verstehe, oder vielleicht um es noch auf den Punkt zu bringen, es geht darum, dass ich das, was ich tue, so nachvollziehbar aufschreibe, dass jemand, der es auch machen möchte, auf das gleiche Ergebnis kommen kann. Also ich muss meine Arbeit offenlegen, aber auch mein Ergebnis.
Ganz genau. Also Sie sprechen von der Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Warum ist diese Reproduzierbarkeit, also die Tatsache, die Sie gerade beschreiben, ein anderer Forscher macht das Gleiche und kommt dann zum gleichen Ergebnis. Warum ist das so wichtig? Weil man nur dann davon ausgehen kann, dass man alle relevanten Einflussgrößen berücksichtigt hat. Und das heißt, die Reproduzierbarkeit ist wichtig und die genaue Planung, dass man das Studiendesign, also die Vorgehensweise so festlegt, dass man genau den Zusammenhang, den man untersuchen möchte, also wiederum im einfachsten Fall den Zusammenhang zwischen einer Behandlung und deren Wirkung, dass man exakt diesen Zusammenhang untersucht und nicht etwa, ob zufällig in der Behandlungsgruppe jüngere Teilnehmer oder überproportional viele weibliche Teilnehmer, überproportional viele Supersportler in einer Gruppe waren, sondern ob man möchte genau den Zusammenhang zwischen der sogenannten unabhängigen Variablen, zum Beispiel dem Wirkstoff, und der Wirkung untersuchen.
Wir haben vorher im Eingang schon darüber gesprochen, dass das CRCS, für das Sie tätig sind und dessen Geschäftsführer Sie sind, einerseits akademische, aber auch industrielle Forschung unterstützt. Vielleicht lassen Sie uns nur ganz kurz den Unterschied darstellen, bevor wir dann tatsächlich zum CRCS kommen. Was ist akademische, was ist industrielle Forschung? Ist das eine per se edler als das andere? Oder ist provokant gefragt, industrielle Forschung überhaupt glaubwürdig?
Ja, lassen Sie mich einmal mit der Unterscheidung zwischen den beiden Arten der Forschung, Industrieforschung oder industriegesponserte Forschung und akademische Eigenforschung beginnen. Fangen wir mit der Industrieforschung an. Jeder von uns weiß, dass Arzneimittel nicht in der Regel nicht in der Apotheke hergestellt werden, sondern von pharmazeutischen Unternehmen. Und das ist auch gut so, denn diese Unternehmen sind auf die Entwicklung von Arzneimitteln und die Herstellung unter sehr genauen Qualitätskriterien spezialisiert. Wenn nun ein pharmazeutisches Unternehmen ein neues Medikament auf den Markt bringen möchte, dann ist eine Vielzahl von Untersuchungen notwendig. Zunächst einmal beginnt es im Labor mit Zellkulturen und Ähnlichem, bevor es dann in den klinischen Teil geht, also bevor dann Menschen das Medikament einnehmen. Manchmal sind das gesunde Freiwillige in der sogenannten Phase 1-Studie, und in weiterer Folge sind es dann immer auch Patienten, die das einnehmen. Und eben diese Studien nennen wir klinische Prüfungen von Arzneimitteln, und die werden als Teil des klinischen Entwicklungsprogramms, also des Weges eines Produktes von der Erforschung hin zur Marktreife, durchgeführt. Die Ergebnisse solcher industriegesponserten Studien werden dann vom Hersteller des Arzneimittels oder des Medizinproduktes bei der entsprechenden Behörde eingereicht. Und wenn die Behörde zum Schluss kommt, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen und dass die Sicherheit und Wirksamkeit ausreichend belegt ist, dann kommt das Arzneimittel auf den Markt. In Europa haben wir die Europäische Arzneimittelbehörde, in USA und beziehungsweise Nordamerika gibt es ein Äquivalent. Das ist die industriegesponserte Studie. Das heißt, es ist nach kommerziellen Aspekten entwickeltes Produkt, das hier nach wissenschaftlichen Kriterien untersucht wird. Das ist weder gut noch schlecht. Im Ergebnis führt es aber dazu, dass wir Arzneimittel zur Verfügung haben, mit denen wir unsere Patienten behandeln können. Nun ist die industriegesponserte die industriegesponserte Forschung manchmal in der Kritik, weil unterstellt wird, dass hier Einflussnahme erfolgt aus kommerziellen Interessen. Und deswegen gibt es sehr umfangreiche Regeln, die einzuhalten sind bei solchen klinischen Studien. Die zielen nämlich zum einen auf den Schutz der Teilnehmenden ab und zum anderen aber auch auf die Verlässlichkeit der Daten. Das heißt, die Gesetzesnormen haben als eines von zwei Hauptzielen, dass die Daten bei Arzneimittelentwicklungsstudien verlässlich sind und damit die Allgemeinheit weiß, ob die Medikamente eine ausreichende Sicherheit und Wirksamkeit haben. Das ist die industriegesponserte Studie. Und in der CACS führen wir aktuell etwa 250 solche industriegesponserten Studien durch, gemeinsam mit dem Universitätsklinikum. In unterschiedlichen Kliniken werden solche Arzneimittelstudien durchgeführt. Das heißt, die Medikamente sind noch nicht zugelassen, aber kurz vor der Marktzulassung. Die Patientinnen und Patienten der SALG erhalten damit innovative Therapien, noch bevor sie auf den Markt kommen. Wenn wir nun im Vergleich dazu die akademischen Eigenstudien betrachten, das ist Forschung, die man im englischen Sprachgebrauch als Investigator-Initiated Trials bezeichnet. Also das heißt, die sind initiiert von den Forscherinnen, nicht von einer Pharmafirma, nicht von einem pharmazeutischen und Medizinprodukteunternehmen, sondern von den Forschenden selber. Dann spricht man von akademischen Eigenstudien. Das heißt, die Datenrechte bleiben bei den Forschenden beziehungsweise am Uniklinikum, an der Universität, je nachdem. Und diese akademischen Eigenstudien, die haben jetzt einen großen Vorteil, denn die Forschenden können im Wesentlichen alle Themen aufgreifen, die sie für relevant halten, und müssen dabei nicht auf primär kommerzielle Aspekte Rücksicht nehmen. Das heißt, Industriestudien und akademische Eigenstudien ergänzen sich sehr gut. Die Industriestudien helfen uns, wirksame Produkte, Medikamente und Medizinprodukte zur Verfügung zu haben. Die akademischen Eigenstudien schließen Wissenslücken, die uns von den Industriestudien nicht geschlossen werden.
Ist es teilweise auch so, dass diese akademischen Eigenstudien auch ein bisschen Kontrolle ausüben über diese, also dass da manche Ärztinnen und Ärzte zweifeln, ob die Ergebnisse denn so stimmen, sagt, das schauen wir jetzt einmal genauer an?
Ja, also das ist nicht ungewöhnlich. Also gerade wenn man jetzt sagt, in den akademischen Eigenstudien auf die Arzneimittelstudien oder Medizinproduktestudien blickend, so ist es den akademischen Forschern natürlich möglich, eine vielleicht schon sehr, sehr lange etablierte Therapie mit einer innovativen Therapie zu vergleichen, ohne dass die Hersteller der innovativen Therapie das von sich aus gemacht hätten. Ganz genau. Insofern eine gewisse Überwachung oder eine Kontrollfunktion ist durchaus gegeben.
Und was macht jetzt das CRCS in diesem Zusammenhang? Sie haben gesagt, wir führen CRCS 250 industrielle Studien zurzeit durch. Das ist ja nicht so, dass das Uniklinikum hier exklusiver Partner ist, sondern eine von vielen Kliniken, die für in dieser Studie teilnehmen oder Patienten für diese Studien liefern. Was ist da quasi Ihr Job als CRCS und was tut das CRCS bei akademischen Eigenstudien, wenn zum Beispiel an der PMU eine Fragestellung auftaucht, die man beforschen möchte?
Also die Industriestudien, dafür wurde die CRCS initial gegründet, vor über 15 Jahren. Und zwar um professionelle Rahmenbedingungen sicherzustellen für die Abwicklung solcher industriegesponserten Studien. Weil man eben gesagt hat, man möchte das unterstützen, dass die Studien durchgeführt werden und den Patienten somit innovative Therapien zur Verfügung stehen. Und man möchte als Unternehmen, als Klinikum auch den Industriepartnern auf Augenhöhe begegnen, indem man sich darauf spezialisiert, eben diese Zusammenarbeit zu unterstützen. Was ist die Aufgabe der CRCS? Wir sind Vertragspartner der Industriesponsoren und wir sorgen in dieser Rolle dafür, dass die Interessen der Forschenden am Universitätsklinikum, aber auch die Interessen der Patientinnen am Universitätsklinikum gewahrt sind. Wir regeln das Vertragliche, wir regeln das Administrativ-Koordinative und die praktische Durchführung erfolgt in den Studienzentren an den jeweiligen Kliniken. Wenn Kliniken über kein eigenes Studienteam verfügen, so haben wir spezialisierte Study Nurses und Studienkoordinatoren, die wir in die Kliniken entsenden können, um dort auch hands-on die praktische Umsetzung der Studien zu gewährleisten. Bei den akademischen Eigenstudien ist es etwas anders. Wie gesagt, da ist ja das Gesamte, die Idee, das Know-how, das methodische Umsetzen, die Planung, das Studiendesign, die statistischen Konzepte, das Datenmanagement und vieles mehr in Händen der Forschenden. Und man muss sagen, gerade wenn es um Arzneimittel- oder Medizinproduktestudien geht, dann ist das dafür vorgesehene System sehr, sehr komplex. Die Gesetzgebung, die Regeln sind sehr umfangreich und die ändern sich auch relativ rasch. Gerade in den letzten Jahren hat sich da viel getan. In dem Bereich haben wir eine beratende Funktion für die Forscherinnen und Forscher. Wir haben kürzlich begonnen, im Auftrag der SALG eine für die Forschenden der SALG kostenlose Beratung für akademische Forscherinnen anzubieten. Und da ist das, was ich gerade erwähnt habe, wir nennen das die regulatorischen Aspekte, also Einreichung bei Ethikkommission, bei der Behörde, die ganze Planung, die Konzeption ist da abgebildet.
Forschungsanträge ausfüllen.
Ganz genau. Darüber hinaus helfen wir den Forschenden auch, Unterstützung zu finden, also finanzielle Unterstützung, zum Beispiel auch wiederum auf Industrieseite. Industrie tritt nicht nur als Sponsor auf, sondern vielfach auch als Unterstützer für sogenannte Unrestricted Grants. Also Idee der Forschung kommt von den Forschenden und eine Unterstützung kommt von der Industrie. Und wir unterstützen bei methodischen Aspekten, denn das ist etwas, was sehr, sehr starken Einfluss darauf nimmt, ob Forschung erfolgreich gelingt. Wenn ich die Fragestellung, also das, was ich tatsächlich mit der Forschung an Erkenntnisgewinn erzielen möchte, sehr präzise, gezielt auf die Forschungsmethode ausrichte, Das heißt, wie vorher schon gesagt, randomisiert kontrollierte Studien mit Hunderten von Teilnehmern, mit mehreren Zentren international, ist nicht immer erforderlich und ist auch nicht immer realisierbar. Und die verschiedensten Methoden, die es dazu als Alternativen gibt, da beraten wir die Forschenden.
Ein bisschen so wie die Betreuung einer Diplomarbeit oder einer Dissertation.
Ganz genau.
Was hat der Patient, was haben die Patienten davon, wenn sie an so einer Studie teilnehmen?
Also zum einen, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, gibt es natürlich Produkte, die in Studien zur Verfügung stehen, die innovativ sind und die es noch nicht am Markt gibt. Also gerade in Bereichen wie der Onkologie oder auch in meinem persönlichen klinischen Bereich, den seltenen Stoffwechselerkrankungen, gibt es viel Therapieinnovationen und im Rahmen klinischer Studien bekommen Patienten Zugang zu diesen innovativen Methoden. Das ist das eine. Was profitieren Patientinnen von akademischer Eigenforschung? Nun, die Wissenslücke, die mit solchen Studien adressiert wird, die ist im Idealfall eine hochrelevante Wissenslücke. Das heißt, eine Wissenslücke, wenn diese geschlossen ist, dann ist die Versorgung der Patienten, sei es nun Diagnostik oder Therapie oder sonstige Bereiche, nach dem Erkenntnisgewinn besser als vorher. Und das ist der Vorteil für die Studienteilnehmenden.
Das erklärt dann auch natürlich, warum es immer heißt, dass die Forschung insgesamt den Standort weiterbringt, weil natürlich Erkenntnisse und geschlossene Lücken in der Versorgung, davon profitieren die Patienten, aber auch zukünftige Patienten und damit die gesamte Region.
Selbstverständlich, ja, ganz genau. Also zum einen ist es Zugang zu Therapieinnovationen, Diagnostikinnovationen, die man hat, aber zum anderen ist es auch so, dass man in dem ganzen Bemühen, den Erkenntnisgewinn systematisch eben sicherzustellen, ein hohes Maß an Versorgungsqualität benötigt, ein hohes Maß an Dokumentationsqualität benötigt und davon profitieren Patienten auch, wenn man so möchte, wird zur ohnehin schon guten Routineversorgung das dazugegeben, was man für gute Forschung benötigt.
Mit medizinischer Forschung werden in der Regel hauptsächlich große Zentren, ich sage in Amerika, vielleicht in Deutschland, verbunden. Wir reden von Milliardenkosten teilweise durch große klinische Studien. Ist eigentlich Salzburg als Forschungszentrum oder Forschungsstandort für die Medizin überhaupt relevant? Wir haben zwar eine medizinische Universität, die ist privat, wir haben ein Universitätsklinikum, aber wir haben uns fehlen die großen Pharmakonzerne, uns fehlen die Kraft der Einwohner, die andere Regionen zu bieten haben. Welche Rolle hat Salzburg hier zu bieten oder zu spielen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, selbstverständlich. Und Sie haben den Finger schon in die Wunde gelegt. Es ist natürlich für einen Standort, wir haben ein großes Klinikum, aber wir haben natürlich verglichen mit Großstädten ein eher kleineres Einzugsgebiet. Und wir sind auch als Österreich ein kleineres Studienland als beispielsweise Frankreich oder Deutschland. Und mit diesen Schwierigkeiten müssen wir umgehen. Wenn wir das aber geschickt machen, dann können wir uns durchaus behaupten. Und in den Bereichen, in denen das Universitätsklinikum klinisch an der Spitze dabei ist, ist man auch automatisch als Studienstandort interessant.
Also zum Beispiel Onkologie oder Stoffwechselerkrankungen bei Kindern?
Ganz genau, die Schmetterlingskinder. In verschiedenen Bereichen. Es gibt sehr forschungsintensive, auch unsere Neurologie ist sehr forschungsaktiv, die Urologie, die innere Medizin. Da gibt es Studienzentren, die durchaus vorne mit dabei sind. Und darüber hinaus ist es aber auch so, dass gerade bei den industriegesponserten Studien geht es darum, auch viele Studienzentren international zu rekrutieren. Und da können wir uns durchaus sehen lassen, insbesondere deswegen, weil die Anbahnung solcher industriegesponserten Studien bei uns relativ rasch geht. Also wenn man vergleicht, wir haben für den Abschluss eines Vertrages meistens wenige Wochen, etwa 15 bis 25 Tage im Mittel, während andere Standorte froh sind, wenn sie es unter 150 Tagen schaffen. Und so muss man mit gewissen einzelnen wertvollen Standortvorteilen ein wenig wettmachen, dass wir als Stadt ein bisschen kleiner sind und auch unser Einzugsgebiet das nicht ausgleichen
kann. Aber man kann sagen, die Flexibilität oder die Kleinheit bringt auch Flexibilität, die wiederum ein Vorteil ist.
Richtig. Es ist natürlich so, dass wir viel miteinander kommunizieren. Wir sind ein kleiner Standort. Wir versuchen, Synergismen zu heben. Ich denke, die Forschungsinnovationszentren sind ein sehr wichtiger Ansatz, auch Synergismen zu heben. Und somit können wir durchaus auch ambitioniert an die Sache rangehen. Und ich glaube, dass die Initiative zur Unterstützung der akademischen Eigenstudien, die SALG jetzt auf der Basis einer kürzlich durchgeführten Umfrage unter den Forschenden gestartet hat, dass diese Initiative noch ein weiterer Beitrag ist, nicht nur bei den industriegesponserten Studien, sondern auch bei den akademischen Eigenstudien, uns kontinuierlich und mehr weiterzuentwickeln.
Sie haben jetzt mehrere Male erwähnt, die Initiative, dass akademische Eigenforschung am Uniklinikum Salzburg und an der PMU unterstützt wird. Das CACS ist ja eine gemeinsame Tochter von Salzburg Landeskliniken und PMU. Man hört ja dann auf der anderen Seite oft, dass gerade jüngere Forscherinnen und oder jüngere Mitarbeiterinnen am Klinikum, also liebe Ärzte und Ärzte, gar nicht mehr so an der Forschung interessiert sind. Das ist Zusatzaufgabe. Ist das tatsächlich so?
Also ich habe selber drei Kinder und zwei davon sind in der Medizin zu Hause. Und ich kann sagen, dass es den Jungen an Enthusiasmus fehlen würde, das könnte ich nicht feststellen. Ich sehe das auch bei den Studierenden, die ich in der Vorlesung habe, oder bei den jungen Kolleginnen und Kollegen. Was sich aber geändert hat in den letzten 20, 30 Jahren, ist natürlich der Angebot und Nachfrage. Das heißt, die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen können sich ja förmlich die Stelle aussuchen. Die müssen sich nicht über Forschung in gleichem Maße profilieren, wie das zu meiner Zeit als Assistenzarzt noch gewesen ist. Und damit haben sie auch mehr Möglichkeiten, sich das auszusuchen, wo sie sich engagieren. Das heißt, was denke ich persönlich, ich glaube, wir die Forschung vordenken und Projekte aufsetzen, Projekte initiieren, wir müssen sehr genau sehen, dass wir die Perspektive der jungen Kolleginnen und Kollegen gut kennen und die Forschung auch darauf ausrichten. Denn ich bin davon überzeugt, dass junge Forschende nach wie vor sehr enthusiastisch nach Forschungsergebnissen ringen. Und dieses Ringen ist zwingend erforderlich. Da geht nichts leicht in der Forschung. Man muss immer viel Einsatz zeigen. Und zwar machen sie das dann, wenn es in die richtige Richtung geht. More of the same, also immer wieder die gleichen Methoden einzusetzen, die gleichen Ergebnisse in einer etwas anderen Form, an einem anderen Standard zu reproduzieren, das lockt die Jungen heute nicht mehr. Da muss man etwas differenzierter und interessantere Projekte vor allem konzipieren.
Und da haben wir einen großen Vorteil, wenn man eine Tochter hat als Uniklinikum und als PMU, die sich mit diesem Thema beschäftigt.
Ich würde das so sehen, denn es ist zwar nicht so, dass wir die Forschungsthemen vorgeben, sondern die kommen von den Forschenden, aber wir haben doch natürlich eine breite Erfahrung darin, die richtige Vorgehensweise zur gewünschten Fragestellung vorzuschlagen. Gerade das ist etwas, wo man mit wenig Beratung wahnsinnig viel erreichen kann, weil eben dieser starke Einfluss der randomisiert kontrollierten Studien, und verstehen Sie mich nicht falsch, das ist zu Recht der Goldstandard und ist eine gute Vorgehensweise. Aber es wäre verfehlt zu denken, wenn keine randomisiert kontrollierte Studie möglich ist, kann man keine tolle Forschung machen. Das ist beileibe nicht so, aber man muss sich dann auch mit den anderen Methoden sehr gut auskennen und das können wir anbieten.
Herr Professor Lagler, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in die Welt der klinischen Forschung. Für alle, die sich mehr informieren möchten, ob als Forschende oder als mögliche Teilnehmende an einer Studie, gibt es weitere Informationen direkt über das Clinical Research Center Salzburg. Gehen Sie einfach auf www.crcs.at. Ich wiederhole, www.crcs.at. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast oder empfehlen Sie uns einfach auch weiter. Wir haben noch viele weitere interessante Folgen und Themen für Sie aus den Bereichen Gesundheitswissen, Arbeitsplatz, Krankenhaus sowie Medizin und Forschung. Und wir haben auch den Frühstart-Podcast, der sich speziell an Eltern bzw. Familien von Neugeborenen oder von kranken Neugeborenen richtet. Hören Sie einfach rein, es zahlt sich wirklich aus. Also es sind tolle Beiträge, die wir Ihnen hier bieten können. Und bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Ihr Wolfgang Schmidt.
Der Podcast der Salzburger Landeskliniken.